Ja, ihr Lieben, ich habe mich sehr über das dritte Thema auch gefreut, was unsere Brüder herausgesucht haben. Und es hat auch wirklich den Grund, dass ich selber das wirklich so auch erfahren durfte, wie wichtig und wertvoll die Lehre ist. Wenn man in solchen endzeitlichen Verführungen und Irrtümern war, wo ein falsches Christentum einem vermittelt wird, das aber oberflächlich gesehen ganz ähnlich aussieht wie das echte, das alles einem mit Bibelworten irgendwie begründet wird, dann merkt man, dass eigentlich aus so einem Gewirr und so einem Fallnetz und Fangnetz von falschen Lehren rauszukommen, dass das nur möglich ist, wenn man wirklich das Wort Gottes studiert und die gesunde Lehre der Bibel ergreift. Das ist etwas, was unheimlich befreiend, hilfreich, gesundmachend ist für den Glauben. Ich habe das damals genauso erfahren, wie es der Frank auch in seinem Zeugnis erzählt hat heute Morgen, dass eben die Lehre der Heiligen Schrift etwas ist, was uns wirklich als geistliche Nahrung überaus Not tut und was uns wirklich hilft, den Herrn Jesus tiefer zu erkennen, sein Werk, sein Heil und auch eben seine Gedanken, die uns herausführen aus Irrtümern und uns den Weg weisen, der wirklich auch zum Ziel führt und zur Verherrlichung Gottes dient. Und das alles geschieht durch Lehre. Wir wollen einmal am Anfang 1. Timotheus 4 lesen. Und zwar jetzt einfach mal den Vers 16. Da heißt es, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten oder bewahren, als auch die, welche auf dich hören. Das ist also eine Verheißung. Auf der einen Seite werden wir aufgefordert, hab Acht auf die Lehre. Ist auch ganz wichtig, dass das verbunden ist mit dem Achthaben auf sich selbst, auf den eigenen Herzenszustand. Aber ich will jetzt mal hauptsächlich auf diesen Punkt ausgehen, dass wir da aufgefordert werden, habe Acht auf die Lehre. Und dass die Lehre etwas Bewahrendes, etwas Rettendes ist. Etwas, das uns herausführt aus allen möglichen Fallstricken. Und uns einen klaren, festen Weg zeigt, auch unseren Glauben vertieft und klarer macht. Das ist eine der Segnungen der biblischen Lehre. Und wenn wir diesen Begriff einmal uns anschauen, im griechischen Neuen Testament stehen da zwei Begriffe, die Didaskalia und Didache, und die haben beide etwas mit dem Fremdwort Didaktik zu tun, ja, also die Vermittlung von Inhalten, die Unterweisung in wichtigen Themen, das ist Lehre. Und Lehre ist etwas, was letztlich für unseren Glauben ganz entscheidend ist, weil wir müssen ja das Heil, das wir angenommen haben, als wir uns bekehrt haben, wir müssen und dürfen das immer tiefer verstehen. Wir dürfen die Gedanken Gottes tiefer verstehen und natürlich auch das Wesen unseres Gottes. Das alles ist ja bei der Bekehrung erst einmal nur ansatzweise und unvollständig und in einem Unreifezustand da. Und die Lehre führt dazu, dass wir ein immer klareres Bild von Gott bekommen, von dem Herrn Jesus, von dem Erlösungswerk, von der Gnade Gottes, von den Ratschlüssen Gottes, vom Wesen der Gemeinde, von unserer Zeit. Wir haben heute Morgen etwas versucht, Lehre über die Endzeit, in der wir leben, zu betrachten. Ja? Also Lehre gibt uns klare Orientierung und einen klaren Durchblick in Bezug auf unseren Glauben, sodass unser Glaube immer fester wird und wir nicht so leicht hin und her geworfen werden können. Ja, das Problem eines unreifen Christen finden wir ja in Epheser 4 und da finden wir auch die Gedanken Gottes, die auch im Hintergrund stehen, der Bedeutung von Lehre. Vielleicht lesen wir das mal ab Vers 11. Diese Stelle, die wir, denke ich, alle schon kennen. Epheser 4 ab Vers 11. Und er, nämlich der verherrlichte Herr Jesus Christus, hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis oder der Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Ich denke, man könnte sagen, das ist das Ziel von neutestamentlicher Lehre. Den Gläubigen aus einem Zustand der Unreife, der Unmündigkeit, der Unklarheit herauszuführen und ihn immer tiefer in die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus hineinzuführen, dass er sozusagen dieses Heil, das ihm geschenkt ist durch den Glauben, immer tiefer erfassen, genießen und ausleben kann. Und das bedeutet eben auch, dass wir das eigentlich nur erreichen, wenn wir tiefer in das Wort Gottes eindringen. Und neutestamentliche Lehre ist natürlich nichts anderes als Unterweisung im Wort Gottes. Wir können nichts lehren als das, was Gott uns nicht in seinem Wort gelehrt hat. Und deswegen die Kernbedeutung von Lehre, wir haben auch das Wort, wo es heißt, dass die Lehre Gottes Lehre ist, in Titus 2, Vers 10, die Lehre Gottes. Der Herr Jesus sagt, die Dinge, die ich euch lehre und verkündige, die sind nicht mein Wort, sondern das Wort des Vaters. Ja? Also alle biblische Lehre geht von Gott, dem Vater, aus. Gott ist es, der seine Kinder lehrt und unterweist, damit sie ihn und seine Ratschlüsse besser erkennen. Alle Lehre geschieht durch Christus. Gott lehrt uns durch seinen Sohn. Wir haben ja diese bekannte Stelle in Hebräer 1,1. Habe ich heute schon mal gelesen, aber jetzt im anderen Zusammenhang lesen wir es nochmal. Hebräer 1,1, da heißt es, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er jetzt in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Also alle neutestamentliche Lehre ist Lehre Gottes durch den Sohn, vermittelt durch den Heiligen Geist. Ist auch klar, der Heilige Geist war es, der die Autoren des Neuen Testaments geleitet hat, die Worte Gottes niederzuschreiben. Die Worte des Herrn Jesus, die Worte Gottes niederzuschreiben. Von daher ist alle Lehre im Grund Gottes Lehre. Ja? Die finden wir im Wort Gottes, sind geoffenbart. Das ist auch wichtig, dass wir das verstehen. Biblische Lehre hat es damit zu tun, eine empfangene Offenbarung auszulegen. Ja? Im akademischen Betrieb ist normalerweise ein Lehrer, ein Professor besonders gut, wenn er irgendwas Neues ausdenkt und wenn er irgendwas Originelles und noch nie Dagewesenes erfindet, dann ist er ein toller Mann im akademischen Betrieb. Ja? Aber ein biblischer Lehrer darf überhaupt nicht selber erfinden. Er darf finden. Finden, was Gott in seinem Wort vorgegeben hat. Ja? Biblische Lehre bedeutet, das zu erklären, was Gott uns in seinem Wort gelehrt hat. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Ja? Nur wiedergeborene Gläubige können biblische Lehre vermitteln. Das ist ja die Katastrophe mit den Theologieprofessoren, die ungläubig sind, die bibelkritisch sind. Die können von mir aus das ganze Neue Testament auswendig auf Griechisch aufsagen, aber sind verfinstert und haben keine Ahnung von den Ratschlüssen Gottes. Und wenn man von so jemand Lehre erwarten würde, das wäre völlig absurd, unternehmen. Ja? Ein kleines Kind, das gläubig ist, weiß mehr als ein Theologieprofessor. Ja? Das ist ganz klar. Also ohne den Heiligen Geist, ohne Wiedergeburt können wir keine Lehre verstehen und wir können schon gar nicht andere lehren. Ja? Und es braucht doch die Gnadengabe Gottes, die Gnadengabe der Lehre, die Gott bestimmten Brüdern gibt, damit sie sein Wort tiefer verstehen und dann auch erklären. Ja? Also jeder hat den Heiligen Geist, jeder Gläubige ist gerufen, die Bibel zu verstehen, zu studieren, aber es gibt auch die Gnadengabe der Lehre oder der Lehrer, haben wir in Epheser 4 ja auch gerade gelesen. Und die haben in besonderer Weise die Begabung, aber auch die Verantwortung und den Auftrag, das, was Gott in seinem Wort lehrt, den Gläubigen zu erklären und zu vermitteln. Ja? Und je abhängiger wir von Gott sind, desto besser sind wir als Lehrer. Je weniger Eigenes wir bringen, je tiefer wir durch Gottes Gnade in die Gedanken Gottes eindringen und das auch weitergeben können, desto besser ist die Lehre. Wobei jede menschliche Lehre ist immer Stückwerk und immer der Prüfung unterworfen. Ja? Also das prüft alles, das Gute behaltet. Das gilt genau für gläubige Lehrer und Verkündiger. Das gilt nicht für Irrlehrer. Wir sollen nicht alles, was die Irrlehrer lesen, prüfen und dann nur das Gute behalten. Das hat überhaupt keinen Sinn bei Irrlehre, ja? Weil wir das nämlich gar nicht richtig unterscheiden können. Bei Irrlehrern gilt, dass wir ihr Wort überhaupt nicht anhören sollen, sondern uns von ihnen fernhalten sollen. Aber jeder Prediger, und das schließt mich ausdrücklich ein, und da bitte ich auch drum, ist darauf angewiesen, dass die, die ihn hören, selber an der Schrift prüfen, ob es sich so verhält. Ja? Und von daher, Gottes Lehre ist vollkommen. Alle menschliche Lehre von gläubigen Kindern Gottes ist unvollkommen, nur annäherungsweise und muss geprüft werden. Und braucht auch Ergänzung. Ja? Also nicht ein einziger Lehrer hat alle Dinge Gottes verstanden und alle anderen haben es nicht verstanden, sondern es ist im Normalfall so, dass Gott vielleicht dem einen Bruder eine tiefere Einsicht über diesen oder jenen Aspekt gegeben hat, einem anderen eine tiefere Einsicht über etwas anderes. Ja? Und von daher ist das also die menschliche Seite der Lehre, aber die göttliche Seite ist, dass Gott einen vollkommenen Ratschluss gegeben hat durch Inspiration, der uns unterweist über unsere Stellung in Christus, über unsere Verantwortung, über unsere Segnungen und Privilegien, über die Ratschlüsse Gottes. Ja? Und das ist eben dann auch ein ganz wichtiger Punkt, dass die biblische Lehre Inspiration ist, Offenbarung Gottes. Das ist ja etwas, was der Satan durch die Bibelkritik massiv in Frage gestellt hat und in Frage stellt, dass die ganze Heilige Schrift eben Gottes Offenbarung ist, irrtumslos inspiriert die Gedanken Gottes und nicht etwa Menschenwort. Ja? In dem Moment, wo ich die Bibel zum Menschenwort mache, disqualifiziere ich mich als Lehrer komplett und total. Ja? So jemanden dürfen wir gar nicht anhören, der auch nur eine gemäßigte Form von Bibelkritik vertritt. Und das ist leider heute bei ganz vielen Leuten der Fall, die Ausbilder sind in Bibelschulen, in evangelikalen Kreisen, Prediger, die alle im Grunde ein Stück bibelkritisch sind. Die sagen das natürlich nicht so offen. Man merkt es dann nur an bestimmten Punkten, dass sie eigentlich Gottes Wort gar nicht als irrtumslose Offenbarung ansehen, sondern dass sie sich menschlich drüber erheben. Und wer so etwas tut, der ist als Lehrer ausgeschlossen. Wir wollen noch einmal kurz uns erinnern an diese Schlüsselstellen, die wir ja auch, denke ich, alle gut kennen, die die Inspiration der Schrift lehren und bezeugen. Gerade auch 2. Timotheus 3, Abvers 14, wo es heißt, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wir wollen also gleich ergänzend dazu sagen, der Dienst der Lehre ist nicht der einzige Dienst, der uns zur Reife führt. Ja? Der Dienst der Ermahnung oder Seelsorge gehört auch dazu. Ist auch wichtig. Der Hirtendienst gehört auch dazu. Ja? Die Lehre ist ein besonders wichtiger Dienst, aber nicht der einzige, der die Gläubigen zur Reife führt. Und die Schrift ist gegeben zur Belehrung. Das steht nicht umsonst auch letztlich als erstes da. Aber die Schrift ist auch noch für andere Dinge gegeben. Ja? Und trotzdem lesen wir hier ganz klar, alle Schrift ist von Gott eingegeben, durch Gottes Geist gehaucht. Es ist also nicht Menschenwort. Und das finde ich so schön, wie das beschrieben wird. Ich weiß nicht, ob das euch so gegangen ist. Es gibt von diesen Bibelkritikern da so fromme Sprüche. Und eine lautet, die Bibel ist 100% Menschenwort und die Bibel ist 100% Gottes Wort. Ja, das muss man auch auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Das ist übrigens so typisch dialektisch. Und Dialektik ist die Philosophie des Satans. Dialektik ist eine sublime Form von Lüge. Ja? Dialektik ist, etwas kann schwarz sein und zugleich weiß sein. Ja? Aber ich finde es so schön, dass der Geist Gottes in 1. Thessalonicher 2, 13 da eine ziemlich deutliche Antwort gegeben hat auf solche Sprüche. Da lesen wir nämlich etwas. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. So, und wenn ich das jetzt ganz einfältig lese, dann muss ich sagen, die Bibel ist 0% Menschenwort und 100% Gottes Wort. Ja, und das ist die Wahrheit. Ja? Und alles andere ist Sumpf und kein Felsengrund. Na, wenn der Herr Jesus sagt, das haben wir ja schon unseren Kindern immer in der Kinderstunde beigebracht, na, der Kluge baut sein Haus auf Felsengrund. Und da gibt es besonders Kluge, die wollen gerne den Felsengrund sprengen und eine Mischung aus Sand und Kies draus machen. Ja? Und da kommt gar nichts bei rüber. Ja? Das ist nicht der Grund, auf dem unser Glaube ruhen kann. Die Bibel ist 100% Gottes Wort. Verstehe ich das in allem? Nein. Kann ich das in allem erklären an jeder Stelle? Nein. Glaube ich das? Ja. Ja, so ist es. Ich kann auch manchmal sagen, no, ich weiß nicht alles. Ne? Es gibt ein paar Dinge, die sind scheinbar Widersprüche. Ich glaube zutiefst, es sind keine Widersprüche. Ja? Aber ich kann es vielleicht nicht in allem erklären. Na und? Ich finde es ganz wichtig, dass Gott im Buch Jesaja sagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. So viel höher als der Himmel über der Erde. Ihr Lieben, das gilt auch für uns Kinder Gottes. Wir haben zwar den Heiligen Geist, aber wir haben auch noch unser Fleisch und deswegen ist unsere Erkenntnis immer begrenzt. Ja? Und wenn ich was sehe, was ich nicht weiß, was ich nicht verstehe, dann sage ich einfach, gut, ich verstehe es nicht, aber ich glaube es trotzdem. Ja? Das ist die Haltung eines einfältigen Gläubigen. Und ihr Lieben, wir können gar nicht einfältig genug sein in diesen grundlegenden Fragen. Die Bibel ist Gottes Wort. Ich glaube alles, was darin geschrieben steht. Ja, Amen, Punkt, Schluss. Und jeder, der es anders sieht, tschüss. Ja, wir haben nichts gemeinsam. Und es ist so wichtig, dass wir die Fundamente festhalten, sonst stiehlt uns der Teufel die gesunde Lehre, diesen Schatz, den Gott uns gegeben hat, damit unser Glaube erbaut wird. Ja? Über den müssen wir wachen, über diesen Schatz. Und in dem Moment, wo irgendjemand mit irgendwelchen tollen Begründungen sagt, ja, aber eigentlich ist die Bibel doch auch Menschenwort. Ja? Und da braucht es einen theologisch geschulten Professor, um rauszufinden, was ist jetzt wirklich Gottes Wort und was ist Menschenwort. Darauf kannst du deinen Glauben nicht bauen. Ja? Das ist die Stimme des Teufels, der sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben. Ja? Und das müssen wir zurückweisen, auch wenn es uns im Gewand eines evangelikalen Theologieprofessors entgegenkommt oder eines Pfarrers, der behauptet, er sei gläubig. Ja? Und da gibt es ja diese Neo-Orthodoxie, die besonders giftig ist, wo die Leute sagen, ja, die Bibel ist inspiriert, aber nur in den Heilstatsachen, in der Geschichte ist sie nicht inspiriert. Ja? Also war Adam ein Mythos, ja, dann stimmt das ganze Heilsgebäude nicht mehr, die ganze Heilslehre nicht mehr. Wenn Adam ein Mythos war, dann ist auch die Erlösung in Christus in Frage gestellt. Ja? Also das,
Da fängt man gar nicht an zu diskutieren.
Ja? Ich glaube, dass die Welt in 6 Tagen erschaffen wurde und ich wundere mich, dass es nicht 6 Sekunden waren. Es hätten auch 6 Millisekunden sein können, in denen Gott die ganze Welt erschaffen hat. Das ist erstaunlich. Nicht, dass es nur 6 Tage waren, sondern dass es so viel war. Aus meiner Sicht. Ja? Aber auf jeden Fall, so wie es geschrieben steht, so glaube ich es einfach. Ja? Und ich bin auch ein Akademiker. Ich könnte auch Magister Artium irgendwo hinten hinschreiben. Aber wisst ihr, wo ich mich bekehrt habe, da habe ich gewusst, der Akademiker kommt in den Tod. Der ist mit Christus gestorben. Das ist nichtig, das ist die Welt. Ja? Und es hat nichts zu sagen, wenn man gewisse Kenntnisse hat, aber die müssen geläutert werden durch das Kreuz. Die müssen in den Tod kommen und dann kann Christus sie auferwecken und für seine Zwecke gebrauchen. Und sonst sind sie tödliches Gift. Ja. Na, also das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, in Bezug auf die Offenbarung Gottes gebührt uns Ehrfurcht und Einfalt. Ja? Kindliche Einfalt. Es ist die Lehre meines Vaters, der viel, viel größer ist als ich. Wie will ich über Gott zu Gericht sitzen? Bin ich denn wahnsinnig? Ich kann doch nicht mal die kleinsten Dinge erklären in seiner Schöpfung. Und dann soll ich über sein Wort zu Gericht sitzen und sagen, das war aber falsch. Das geht doch nicht. Ja? Und das ist eben ganz wichtig. Wie gesagt, die neoorthodoxen Lügner, die sagen dann, ja, die Bibel ist nicht Gottes Wort, aber sie enthält Gottes Wort. Ja, ja, wunderbar. Ne? Dann kann ich nachsuchen, wo da irgendwo ein Gehalt zu finden ist. Oder die Bibel ist nicht Gottes Wort, aber sie wird zu Gottes Wort, wenn ich so innerlich angesprochen werde. Ja? Das ist alles Sand. Ja? Das ist alles kein Fels. Ja? Und diese ganzen Sprüche und diese ganzen Tricks des Teufels müssen wir durchschauen. Und jede biblische Lehre beginnt mit der Inspiration und Irrtumslosigkeit der Schrift. Ja? Und wenn ich das nicht festhalte, dann brauche ich über Lehre gar nicht reden. Dann bin ich schon abgerutscht. Ja? Aber das ist natürlich noch nicht das Einzige. Ja, wenn wir uns das Neue Testament ansehen, dann merken wir insgesamt auch, dass die biblische Offenbarung eine fortschreitende Offenbarung ist. Ja? Wir haben zum Beispiel als Fundament der gesamten Bibel erstmal die 5 Bücher Mose. Eigentlich das 1. Buch Mose. Ja? Das ist das Fundament von allem. Es ist erstaunlich, ja? Was in dem Buch Genesis, Anfänge, alles drin geschrieben steht. Ja? Die Erschöpfung, der Sündenfall, die Verheißung des Erlösers, alles im 1. Buch Mose. Ja? Und wir haben dann die 5 Bücher Mose, die Torah, wir haben dann die Geschichtsbücher und die Propheten vor allen Dingen, die nochmal, die Propheten geben einen Ausblick auf die Endzeit, auf das Handeln Gottes in der Zukunft. Aber wir finden schon im 5. Buch Mose Prophetie, die erschütternd ist. Ja? Im Grunde, wenn wir anschauen, was Gott im 5. Buch Mose über die Zukunft des Volkes Israel gesagt hat, da ist der Holocaust bis in Einzelheiten hinein prophetisch vorhergesagt. Das ist gewaltig. Ja? Und dennoch sehen wir, die Offenbarung Gottes ist fortschreitend. Ja? Wir sehen zum Beispiel, die erste Verheißung auf den Messias ist sehr andeutungsweise. Der Same der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Ja? Später merken wir, wie immer mehr sozusagen Puzzleteile von dieser Gestalt des Messias in der prophetischen Offenbarung klar werden. Und dann sehen wir aber, dass es nochmal eine ganz deutliche Stufung gibt, wenn es zum Neuen Testament kommt. Ja, wir haben das ja gesehen in Hebräer 1, Altes Testament, Gott hat geredet durch die Propheten, da war Mose ja auch einer von, David auch. Neues Testament, jetzt redet Gott in Christus, und zwar durch seine Apostel und Propheten, aber in Christus. Das ist eine höhere Offenbarung. Und dann finden wir aber in Johannes 16 eine bemerkenswerte Aussage, wo der Herr Jesus sagt, noch vieles hätte ich euch zu sagen, ihr könnt es aber jetzt noch nicht ertragen. Wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Ja? Da haben wir also nochmal eine Stufung. Der Herr Jesus hat gelehrt seine Jünger, seine jüdischen Jünger, er hat viele Grundsätze des Reiches Gottes und seiner Gebote, seiner Ordnungen und Gedanken offenbar gemacht, aber nicht alles. Denn sie hatten noch nicht den Heiligen Geist, Sie waren noch nicht bereit, die Wahrheit über die Gemeinde zu verstehen. Das war klar, das war für die Juden ja eine absolute Revolution. Und deswegen finden wir ein weiteres Fortschreiten der neutestamentlichen Lehre in den Briefen der Apostel. Als also der Geist Gottes gekommen war, hat er etwas gegeben, und das finden wir in Apostelgeschichte 2,42 bezeugt, die Lehre der Apostel. Und das ist sozusagen ein ganz entscheidender Schritt für uns als Gläubige der Gemeinde, dass wir verstehen, der Herr Jesus hat in den Evangelien auch gelehrt. Und diese Lehre ist für uns wichtig. Aber diese Lehre ist in Gleichnisform zum großen Teil, und sie ist sozusagen zunächst mal vordergründig für die jüdischen Jünger gegeben und berücksichtigt manche Gegebenheiten noch nicht, die eben mit der Gemeinde des Christus aus Juden und Heiden zusammenhängen. Und deshalb der volle Ratschluss Gottes über die Gemeinde, den finden wir in den Briefen der Apostel. Und das ist wichtig. Also die Offenbarung Gottes ist eine inspirierte Offenbarung, irrtumslos, aber sie ist fortschreitend. Gott konnte gar nicht alle seine Gedanken auf einmal seinem Volk mitteilen, sie wären völlig überfordert gewesen. Und so geht es über die Jahrhunderte, über die verschiedenen Bibelbücher, kommen immer wieder neue Bausteine dazu. Und im Neuen Testament können wir ganz klar unterscheiden, die Evangelien, die Geschichtsbücher waren und zugleich auch Lehre enthalten haben, dann die Apostelgeschichte, die ein Geschichtsbuch ist und eigentlich keine Lehre enthält im Wesentlichen, ja, sondern Beispiele, und zwar zum Teil einmalige. Das ist auch wichtig, weil zum Beispiel die Pfingstler, für die ist das Lehrbuch die Apostelgeschichte. Ja? Und damit kommen sie in viele Irrtümer rein. Weil in der Apostelgeschichte gibt es Sonderfälle. Ne? Zum Beispiel kannst du dich fragen, wenn du Apostelgeschichte 2 liest, den Aufruf des Petrus, lasst euch taufen und dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Wenn du jetzt darauf eine Lehre aufbauen würdest, müsstest du sagen, ja, also der Gläubige empfängt bei der Bekehrung noch nicht den Heiligen Geist. Wenn er sich taufen lässt, kriegt er dann den Heiligen Geist. Ja? Aber das war zu den Juden gesagt. Bei Cornelius finden wir in der Apostelgeschichte genau das Gegenteil. Die hören das Wort, glauben, bekommen den Heiligen Geist und danach werden sie mit Wasser getauft. Ja, jetzt war's. Ja? Die Antwort finden wir in den Briefen. Und dort zeigt zum Beispiel der Apostel Paulus ganz klar, den Heiligen Geist empfangen wir durch den Glauben an den Herrn. Galaterbrief. Ja, das ist die Lehre. Das andere waren Beispiele. Das waren zum Teil Sonderfälle. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 19 legt der Apostel Paulus den Johannesjüngern die Hand auf und sie empfangen den Heiligen Geist. Ja? Und daraus haben die neuapostolischen Sekte gemacht, dass man den Heiligen Geist nur empfangen kann durch Handauflegung eines Apostels. Ja? Da wurde ein Sonderfall aus der Apostelgeschichte genommen, um eine Lehre zu konstruieren. Das ist grundsätzlich falsch. Ich darf keine Lehre konstruieren aus der Apostelgeschichte. Ja? Wie gesagt, die Lehrbriefe sind eigentlich das Korpus der neutestamentlichen Lehre für die Gemeinde. Ja? Dort werden die Dinge erklärt. Dort werden die Ratschlüsse Gottes im Klartext dargestellt. Das ist zum Beispiel auch interessant. Ne? In Apostelgeschichte 10 bekommt der Petrus eine Vision. Er sieht ein Tuch mit allen möglichen unreinen Tieren und dann sagt Gott doch tatsächlich, schlachte und iss. Und Petrus sagt, nein, Herr, nur nicht. Ja? Und genau dieselbe Wahrheit finden wir in Epheser 3 im Klartext ausgedrückt. Ja? Da sagt der Apostel Paulus, Gott hat es gefallen, Juden und Heiden gemeinsam in einer Gemeinde zum Heil einzuladen und die Juden haben keinen Vorzug mehr. Aber jetzt verstehe ich das. Ja, diese Vision musste erklärt werden. Die war nicht selbsterklärend. Das war ein Rätsel, ein Geheimnis. Aber die Lehre, das verstehe ich. Ja? Die Ratschlüsse Gottes werden in verständlichen, klaren Worten erklärt. Das heißt nicht in leicht verständlichen. Ja, es gibt schwierige Stellen, das sagt uns dankenswerterweise der Apostel Petrus über die Briefe des Apostels Paulus, dass es da schwer verständliche Stellen gibt. Ja? Das tröstet einen dann, wenn man manchmal auch Mühe hat mit solchen Stellen. Aber Tatsache ist, dass wir eben in den Apostelbriefen die Lehre für die Gemeinde haben. Die Offenbarung ist wiederum kein Lehrbuch, sondern ein prophetisches Buch. Und die Prophetie ist ganz oft in Bildern. Deswegen hast du auch so viele verschiedene
Auslegung der Offenbarung, wo vieles, ein Stück einfach bildhaft ist und deswegen auch manchmal mehrdeutig oder schwer zu einzuordnen. Ja? Also eine fortschreitende Offenbarung, wo die verschiedenen Teile des Neuen Testaments zum Beispiel auch unterschiedliche Funktionen haben. Ja? Und der, sag mal, der tiefste Ratschluss Gottes über die Gemeinde finden wir in den Briefen. Die Offenbarung ist ein einzigartiges Buch, das Buch der Vollendung. Das ist das Spiegelbild zu Genesis. Ja? In 1. Mose finden wir, wie alles anfing und wie Gott alles gemacht hat, ins Leben gerufen hat. In Offenbarung finden wir, wie Gott alles zu einem Ende bringt, zu seinem Ziel bringt. Herrlich. Ja? Und von daher gesehen ist es wichtig, dass wir auch verstehen, was haben die einzelnen Bücher der Bibel, die einzelnen Teile der Bibel für eine Funktion in Gottes Offenbarung. Es ist alles Offenbarung, es ist alles Wort Gottes, aber es ist eben in unterschiedlicher Weise Wort, werden die Ratschlüsse Gottes da bekannt gemacht. Vielleicht bloß nochmal so als Beispiel, Römer 16 am Ende, wie der Apostel Paulus seine eigene besondere Offenbarung über die Gemeinde und das Evangelium darstellt. Römer 16, Vers 25 folgende. Dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist zum Glaubensgehorsam. Also der Apostel Paulus hatte ein Geheimnis zu verkünden mit dem Ratschluss über die Gemeinde. Das war früher verborgen. Das haben auch die Propheten nicht gewusst, obwohl die inspiriert waren. Die haben ja nicht alles gewusst, sondern nur das, was Gott ihnen anvertraut hat, haben sie weitergegeben. Ja? Und dieses Geheimnis hat Gott selber verbergen wollen, bis er es in der Stunde zu seiner Zeit geoffenbart hat. Und zwar besonders durch das Werkzeug des Apostels Paulus. Und deswegen finden wir die Ratschlüsse Gottes über die Gemeinde besonders in den Briefen des Apostels Paulus. Ja? Also das sind einfach so Dinge, da können wir nur staunen und anbeten drüber und dankbar sein, wie Gott das alles gemacht hat. Und was jetzt auch eben ein ganz wichtiger Punkt ist, die neutestamentliche Lehre, wir wollen uns jetzt mal aufs Neue Testament beschränken, die neutestamentliche Lehre ist nicht so aufgebaut, wie wir das gerne hätten. Ne? Also so ein theologisches Lehrbuch, das fängt also an, Paragraph 1, Römisch 1, Arabisch 1, 1, die Lehre von Gott. A und so weiter. Ja? Die Allmacht Gottes, B, die Souveränität und Weisheit Gottes, die Auserwählung Gottes. Also so eine Art systematisch angeordnetes Paragraphenwerk, wo du also alles genau hintereinander abgeleitet hast. Und so ist die Bibel überhaupt nicht. Ja? Wenn du was wissen willst, zum Beispiel über die Allmacht Gottes, dann musst du 200 Stellen studieren, angefangen von 1. Mose, viel in den Psalmen, viel in den Propheten, über die ganzen Evangelien, Briefe. Das ist überall verstreut. Ja? Und wenn du ein Gesamtbild haben willst, musst du im Grunde, in Gedanken, diese ganzen Aussagen aus den verschiedensten Stellen der Bibel zu einem Puzzle zusammensetzen, zu einem Bild, das in sich stimmig ist. Ja? Und das sage ich immer, das ist das Muster der gesunden Worte. Lesen wir vielleicht mal dieses Bibelwort, 2. Timotheus 1. Und ich denke, daran können wir etwas verständlich machen, wie biblische Lehre vermittelt wird. 2. Timotheus 1, Vers 13 und 14. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ja, da wird also die biblische Lehre des Apostels Paulus bezeichnet als das Muster der gesunden Worte.
Muster, das ist so ein bisschen ein spezielles Wort. Das kann man auch mit Abbildung, Entwurf, Skizze übersetzen. Vorbild, sagen manche. King James hat Pattern, das ist auch wie Muster. Und das heißt, es gibt sozusagen zwischen den verschiedenen Aussagen der Heiligen Schrift einen inneren Bezug, eine innere Linie, die da durchgeht. Und die muss ich aber finden. Das ist nicht immer so ganz einfach. Ja? Also so verstehe ich das zum Beispiel jetzt gerade von mir aus die Gnade Gottes, das Erlösungswerk. Da muss ich anfangen mit bestimmten Dingen aus dem Alten Testament, ja, zum Beispiel die Lehre von der Erlösung, von der Stellvertretung. Da ist natürlich Jesaja 53 eine Schlüsselstelle, ja, aber auch manche Psalmenstellen. Und dann geht es im Neuen Testament weiter. Und ich darf im Grunde keine Aussage auslassen. Und biblische Lehre ist im Grunde nur das, was alle Aussagen der Heiligen Schrift in ihrem vollen Gehalt stehen lässt, wiedergibt und miteinander erklärt. Ja? Also ich muss sozusagen versuchen, die verborgene Harmonie, die innere Beziehung zwischen den verschiedenen Aussagen, zum Beispiel über Gottes Allmacht oder Gottes Auserwählung zu finden und sie in Beziehung zueinander setzen, sodass kein einziges Bibelwort vergewaltigt, verdreht oder außen vor gelassen wird. Ja? Und dann habe ich das Muster. Dann habe ich auch eine Aussage, wo ich sagen kann, das lehrt die Bibel. Ich vergleiche das immer mit der Allversöhnung. Ja? Wenn du ein paar Bibelstellen aus dem Zusammenhang reißt, ja, Gott hat alle Dinge versöhnt, Kolosserbrief, 2. Korinther 5, dann könntest du sagen, ja Gott, die Bibel lehrt doch eine Allversöhnung. Ja? Dass alle irgendwo in den Himmel kommen und keiner das Gericht erfährt im Letzten. Aber wenn ich dann die vielen, vielen Stellen dazu nehme, wo zum Beispiel von einer ewigen Verdammnis die Rede ist, von dem Feuer, das nicht erlischt, ja, wenn ich das alles zusammennehme, dann sehe ich sofort, ich kann niemals eine Allversöhnung lehren. Das kann keine biblische Lehre sein. Ja? Weil ich kann nicht etwas lehren, was nur einen Teil der Offenbarung erklärt und etwas anderes dafür praktisch ja, widerspricht oder dass man so verdrehen muss, dass man den Sinn gar nicht mehr erkennen kann. Deswegen bin ich auch kein Calvinist. Ganz ehrlich, ja, ich glaube zum Beispiel an eine Auserwählung zum Heil, aber ich glaube niemals an eine doppelte Prädestination zur Verdammnis. Ja? Und eine Lehre, die von mir verlangt, wenn ich lese in der Bibel Johannes 1, Vers 29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt, dass ich dafür Welt einsetze, das sind aber die Auserwählten, da sage ich immer, ja, dafür hätte ich nicht aus der Pfingstbewegung raus müssen. Ja, wenn das biblische Lehre ist, dass man so mit den Worten umgeht, dann hätte ich auch Pfingstler bleiben können. Ja, aber das geht nicht. Ja, ich muss einfach aufpassen, ich darf das Wort Gottes nicht brechen, nicht verdrehen, nur damit mein Lehrsystem stimmt, weil dann ist mein Lehrsystem falsch. Ja, ich kann nur das lehren, was alle Aussagen der Bibel zu diesem Thema in Übereinstimmung bringt. Und zwar in dem Glauben, dass der Geist Gottes sich nicht widerspricht, dass er der Geist der Wahrheit ist. Und er hat alle diese Stellen eingegeben, dann kann ich nicht eine auf Kosten der anderen ausspielen. Ja? Und wenn ich halt nicht verstehe, dann muss ich sagen, ich verstehe es nicht. Ja? Wenn man mich fragt, wie bringst du die Auserwählung Gottes mit der Verantwortung des Menschen zusammen, dann sage ich gar nicht. Ja, ich weiß nur, die Bibel lehrt beides und ich muss auch beides lehren. Und wie das genau zusammengeht, das wird mir Gott mal im Himmel erklären. Ja? Aber wehe, ich fange an, entweder die Auserwählung Gottes oder die Verantwortung des Menschen zu leugnen, damit mein Systemchen stimmt, das ich mir da zusammengebastelt habe. Ja? Das ist die biblische Lehre. So und so fängt Verführung an. Und die Versuchung zum Beispiel des Calvinismus ist, das ist ein strahlendes philosophisches System, wo angeblich alles aufgeht. Das Problem ist nur, dass du ein paar zentrale Bibelstellen verdrehen musst, damit das System stimmt. Und ihr Lieben, da müssen wir Ehrfurcht haben. Das dürfen wir nicht machen. Das würde ich nie machen wollen. Lieber sage ich, ich weiß es nicht. Ja? Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Antwort für einen biblischen Lehrer, finde ich. Ja? Angesichts der Größe Gottes und der Komplexität seiner Ratschlüsse ist, ich weiß es nicht, eine viel, viel bessere Antwort als ich habe den Schlüssel gefunden und ich weiß alles. Ja. Ja, auf jeden Fall, biblische Lehre kann nur in dem demütigen Hören auf Gottes Offenbarung geschehen. Nicht mit dem, hier ist mein System und das halte ich da dran an das Bibelwort und dann schnippel ich mal alles ab, was nicht dazu passt und dann habe ich eine Lehre gebastelt. Ja? Also das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Dieses Muster hat Gott gewoben. Ja? Ich finde es zum Beispiel zum Teil über Konkordanz. Ja? Also die Konkordanz zeigt mir manche Dinge, wo zum Beispiel bestimmte Begriffe im Alten Testament auftauchen, die kommen im Neuen Testament wieder vor. Ja? Ich merke diesen Bezug zwischen den verschiedenen Stellen. Das ist übrigens eine Sache, warum es auch wichtig ist für jeden Gläubigen, dass er die Bibel oftmals durchliest, von vorne bis hinten, einschließlich 1. Chronik und all die schwierigen, trockenen Stellen, die man gerne auslassen würde. Ja? Weil du kannst biblische Lehre erst dann so richtig verstehen, wenn du die Bibel als Ganzes in gewissem Maß kennengelernt hast. Ja? Weil dann kommt dieser Bezug zustande, dass man zum Beispiel merkt, mit der Prüfung, ja, es hat euch keine Prüfung als menschliche, ist euch widerfahren, ja, aber Prüfung, das haben wir auch schon 5. Mose 13, das hatten wir vorher, ja, und dann kommen verschiedene Bezüge zustande und dann kriege ich ein Gesamtbild von dem, wie Gott zum Beispiel mit Prüfungen umgeht, ja, und wenn ich faul bin beim Bibellesen, sage ich mal, hart, oder wenn ich noch unerfahren bin, dann kriege ich die Bezüge nicht zusammen, ja. Also ich muss die Schrift studieren, ich muss sie auf mich wirken lassen, ich muss sie fortlaufend lesen, immer und immer wieder. Ja, das ist eigentlich kein Muss, das ist ein Vorrecht. Aber es ist einfach wichtig, dass wir verstehen, lies die Bibel von vorne bis hinten und dann lies sie nochmal, dann lies sie nochmal, dann lies sie nochmal, dann lies sie nochmal. Und vielleicht beim 5., 6. Mal fangen diese Bezüge an, lebendig zu werden. Da steht doch auch noch das, irgendwo steht eine ganz wichtige Stelle, die hilft mir da. Ja? Und dann fängt das Verständnis an, sich zu vertiefen. Und wenn wir faul sind, oder wenn wir, wie wir es als Charismatiker gemacht haben, wir haben immer nur unsere Lieblingsstellen gelesen. Ich habe gesagt, so wie ein Schmetterling immer nur auf die roten Blüten in der Wiese fliegt. Ja? Wir haben immer nur irgendwelche Verheißungen gelesen, die für uns nett und tröstlich waren. Und die Gerichtsstellen, die haben wir mal lieber vorsichtig aufgespart. Ja? Und haben so einfach ganz unregelmäßig gelesen, die Bibel. Das ist auch nicht gut. Da kommst du nicht zu einem klaren Verständnis der Ratschlüsse Gottes. Ja? Übrigens ist es eben auch wichtig in der Abwehr von Irrlehren. Wir haben ja vorher gelesen, der Unmündige ist einer, der hin und her bewegt wird von jedem Wind der Lehre. Ja? Der sagt, oh, da habe ich im Internet eine Predigt gehört, das war ein toller Prediger, der hat gesagt, dass wir die Geistestaufe brauchen und dass es heute noch Zungenreden gibt. Ja? Der war so vollmächtig, ganz toll. Ja? Ja, und schon ist man plötzlich da ein Anhänger von dieser oder jener Bewegung. Also, da gehört es dazu, der Herr Jesus hat die Versuchung durch den Teufel erlebt, in Matthäus 4 finden wir das, und der Satan hat doch tatsächlich eine Bibelstelle zitiert, um den Herrn dazu zu verleiten, von der Zinne des Tempels zu springen. Und schon. Ja, er hat aber was weggelassen draus. Ja. Und wie hat der Herr Jesus dem begegnet? Er hat gesagt, und wiederum steht geschrieben. Der Teufel hat gesagt, es steht doch geschrieben. Und der Herr Jesus sagt, und wiederum steht geschrieben. Und er hat diesen Angriff abgewehrt mit Bezug auf eine Schriftstelle, die genau gepasst hat, um das zu widerlegen. Ja? Und das ist diese Fähigkeit, warum ich die Bibel fortlaufend lesen sollte und sie gut kennenlernen sollte. Dann kann ich sagen, Moment mal, der sagt, wenn du gehorsam bist, dann wirst du gesund sein. Ja? Aber das steht im Alten Testament. Und irgendwo stand was von so einem neutestamentlichen Gläubigen, der war todkrank und ganz hingegeben an Gott. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist übrigens Epaphroditus. Ja? Ja? Also, dass man einfach so sieht, die Balance kriegst du, wenn du die Bibel kennst. Dass du merkst, also Moment mal, ja? Das klingt ja alles ganz interessant, aber da gibt es was in der Bibel, das widerspricht dem. Und dann kann ich einen falschen Lehrer durchschauen. Ja? Das ist also dieses Muster der gesunden Worte.
Und dann ist eben auch wichtig für biblische Lehre, dass die Schrift sich selber auslegt. Das war ein Grundsatz, den zum Beispiel die Reformatoren schon festgehalten haben, dass also nicht irgendwelche außerbiblischen Maßstäbe und Gedankengebäude in der Lehre eine Rolle spielen dürfen, sondern ich muss versuchen, wenn ich zum Beispiel eine schwierige Stelle habe, muss ich versuchen, ob es nicht irgendwo eine klare Stelle gibt, die die schwierige erklärt. Das ist übrigens ganz oft der Fall. Und manchmal nicht, dann ist es immer verschwiegen. Ja? Aber Schrift wird durch Schrift ausgelegt. Ich muss die Schrift vergleichen, ich muss die Bezüge herstellen, das Gesamtbild demütig erkennen, zu erkennen suchen, betend erforschen und dann komme ich dazu. Schlüssel, Apostelgeschichte 17, sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich auch so verhielt. Ja? Also ohne Mühe, ohne Forschung kommen wir dabei auch nicht raus. Was eben dann auch wichtig ist, dass wir eben den historisch und grammatischen, wörtlichen Sinn als Grundlage haben. Ja, es gab in den Irrlehren der römischen Kirche eine ganz besondere Schule, die war sehr stark von Plato und dem Platonismus geprägt und die haben eine sogenannte, eine Art symbolisch-allegorische Schriftauslegung vertreten. Da galt der Wortsinn überhaupt nichts. Der war primitiv, unverständlich, eines philosophischen Werkes unwürdig und die haben also, waren Meister darin, überall irgendwelche Allegorien rein zu Geheimnissen in die Schrift und die haben den Wortsinn praktisch völlig ignoriert. Ja. Der Origenes war einer von den schlimmsten von diesen Irrlehrern, der hat übrigens auch die Allversöhnung erfunden. Ja. Ja, das durch philosophische Spekulation. Und das geht nicht. Ich muss als Grundlage nehmen, das Wort, wie es geschrieben steht, ich muss die geschichtliche Situation versuchen zu verstehen, ich muss erforschen, wie zum Beispiel die Wortbedeutung vielleicht gewesen sein könnte damals. Ja, da gibt es also durchaus auch Archäologie, Sprachforschung, der Roger Libby hat da einiges auch erzählt, also manche schwierigen Stellen im hebräischen Alten Testament kann man erleuchten und klären, indem man eben verwandte Worte aus verwandten Sprachen im semitischen Sprachraum hinzuzieht, ja, und plötzlich wird eine Stelle klar. Ja, solche Dinge gehören damit dazu, aber eben nicht bibelkritische Erforschung, sondern biblisch-geschichtliche Erforschung. Ja, und es ist auch klar, dass zum Beispiel man die Grammatik nicht vergewaltigen kann. Ja, wenn das halt ein Objekt und kein Subjekt ist, dann kann ich jetzt nicht, weil mir ein Subjekt besser passt, die hebräische Grammatik umdrehen, damit meine Deutung besser rauskommt. Ja, das ist zum Beispiel Vergewaltigung dann, das ist Manipulation. Ja? Auf der anderen Seite ist es auch klar, dass zum Beispiel ganz oft der Textzusammenhang entscheidet, wie man zum Beispiel ein einzelnes Wort übersetzt. Ja? Also zum Beispiel Pistis ist das Wort für Glaube, das kann aber auch Treue heißen. Und an den allermeisten Stellen heißt es ganz klar Glaube, an zwei, drei Stellen heißt es aber ganz klar Treue, da kann es gar nicht Glaube heißen. Ja? Und an zwei, drei Stellen ist es nicht so ganz klar. Die Schlachterbibel hat an einer Stelle Glaubenstreue übersetzt, das fand ich genial. Ja? Weil es in dem Fall einfach sozusagen auch beides beinhaltet hat vom Kontext her. Also das sind zum Beispiel Dinge, dass ich zum Beispiel nie ein Bibelwort aus dem Textzusammenhang reißen darf. In der Pfingstbewegung haben die Matthäus 18 genommen mit dem Binden und Lösen, und haben gesagt, hier ist unsere Vollmacht, die Dämonen zu binden und Gebundene zu lösen. Und als ich dann aus der Pfingstbewegung draußen war, habe ich das mal gelesen, Matthäus 18. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Das ist ja alles um Gemeindezucht. Das hat doch mit den Dämonen gar nichts zu tun. Wie sind wir überhaupt draufgekommen? Und wir haben gesagt, Gott hat mir geoffenbart. So ist es. Jawohl, so ist es. Ne? Binden und lösen. Ne? Und da muss ich da sagen, Moment mal. Hier geht es um Sünde, hier geht es um die Gemeinde, hier geht es nicht darum, dass ich einen Dämonen binden darf. Ja? Die Charismatiker binden den Satan und versuchen ihn die ganze Zeit in den Abgrund zu schicken, vor der Zeit. Ja? Da müsste er schon längst sein, weil schon so viele vollmächtige Charismatiker ihn gebunden haben. Bloß das Problem ist natürlich, dass er da nicht
weil das gar kein Charismatiker tun kann, sondern weil Gott, wenn es soweit ist, ihn in den Abgrund schickt. Ja? Aber das kommt daher, wenn man Bibelstellen aus dem Textzusammenhang reißt. Ja? Oder irgendwann mal ist mir aufgefallen, dass sie da so Stellen hatten über das ganze Völker sich bekehren werden. Und das haben die auf die jetzige Zeit angewandt. Ne? Und irgendwann, da war ich noch charismatisch. Ich dachte, sag mal, das gilt doch eigentlich fürs tausendjährige Reich. Was sagen die mir da überhaupt? Ja? Das ganze Völker Gott anbeten, das ist erst, wenn der Messias gekommen ist, der Fall. Ja? Also es dämmerte mir damals schon. Ja? Und das sind zum Beispiel solche Dinge, wo ich einfach den heilsgeschichtlichen Zusammenhang, den Textzusammenhang beachten muss und nicht willkürlich meine Gedanken in den Bibeltext reinlegen darf. Ja? Das sind so, nur so ein paar Punkte. Dunkle Stellen immer im Licht von hellen erklären. Das sind so Grundlagen biblischer Lehre. Und biblische Lehre ist immer demütige Auslegung dessen, was Gott gelehrt hat. Ja? Und sobald jemand eine Philosophie, eine besondere Lehrauffassung da hineinträgt, die nicht biblisch begründet ist, da wird alles falsch. Da müssen wir uns dagegen wehren. Ja? Genauso eben auch heilsgeschichtliche Schriftauslegung gehört aus meiner Sicht von der Basis her zu der gesunden Lehre dazu. Nicht, dass man jetzt sagt, das Kofilsche Dispensationalismus ist notwendigerweise gesunde Lehre. Also diese sieben Heilszeiten, ja. Also da bin ich selber nicht so ganz sicher, ob die alle so biblisch fundiert sind. Aber ganz klar, die Bibel selber unterscheidet zwischen Israel, der Gemeinde und dem tausendjährigen Reich. Und wenn wir diese Unterscheidung nicht machen, das weiß ich aus leidvoller Erfahrung und Beschäftigung mit allen möglichen Irrlehren, dann komme ich regelmäßig in Irrtümer. Also in dem Maß, wo zum Beispiel die Gemeinde vermischt wird mit Israel, das macht die katholische Kirche. Die haben eine separate Priesterschaft, obwohl die Bibel lehrt, im Neuen Testament, alle Gläubige sind Priester. Haben sie vom Alten Testament eine separate Priesterschaft, ein wiederholtes Opfer, obwohl die Bibel ganz klar lehrt, Christus hat ein für alle Mal das Sündenopfer vollbracht. Die Eucharistie ist ein wiederholtes Opfer zur Sündenvergebung. Ja? Also die haben Rückgriffe aufs Alte Testament, Vermischung von Gesetz und Evangelium. Und das ist Irrlehre. Das bringt Irrlehre. Genauso eben die Pfingstler in ihrer Vision von den ganzen Völkern, die sich in dieser jetzigen Zeit bekehren, die vermischen die Heilszeit des tausendjährigen Reiches und die Heilszeit der Gemeinde. Ja? In der heutigen Zeit ruft Gott ein Volk, eine auserwählte Minderheit heraus aus Juden und Heiden, das ist die Gemeinde. Ja? Die Gemeinde wird nie die Mehrzahl der Menschen sein. Ja? Und es werden auch sich nicht ganze Völker bekehren, und es ist auch nicht richtig, nach Jerusalem zu gehen und dort Laubhüttenfest zu feiern, das machen die Pfingstler auch. Ja. Das wird alles mal sein. Zu seiner Zeit von Gott geleitet. Ja. Und ganze Völker bekehren sich nach den Gerichten im tausendjährigen Reich. Ja. Und wenn ich diese Heilsordnungen, diese unterschiedlichen Wege Gottes mit Israel, mit der Gemeinde, mit dem tausendjährigen Reich, wenn ich das vermische, komme ich regelmäßig zu Irrtümern. Ja, Zeugen Jehovas, ne? Die 144.000, da steht in der Offenbarung noch jeder israelitische Stamm drin und die sagen, das sind wir. Ja? Klassischer Fall von heilsgeschichtlichem Mischmasch und es kommt was Teuflisches raus, was Böses dabei. Ne? Katholische Kirche hat gelehrt, Israel ist für immer verworfen, wir sind Israel. Wir haben jetzt alle Verheißungen des Landes, der Macht, des Königreiches für uns. Die Folge war die Entartung der römischen Kirche zu einer Machtkirche. Ja? Auch wieder, heilsgeschichtlicher Mischmasch gibt Irrtümer. Ja? Und ich kann die Ratschlüsse Gottes für die Gemeinde nur sauber verstehen und auch wirklich ausführen, wenn ich verstehe die besondere Rolle, die Gottes in Gottes Gedanken die Gemeinde spielt. Ja, wenn ich das unterscheide von Israel, unterscheide vom tausendjährigen Reich. Ja? Also das ist nicht willkürlich aus meiner Sicht, sondern das gehört zu den Basics sozusagen dazu. Ja, alles andere, wie das mit Adam war und ob das mit Noah der Bund war, das will ich gar nicht drüber diskutieren. Aber diese drei Heilszeiten, die musst du unterscheiden, wenn du wirklich gesund sein willst
zum Glauben. Das glaube ich. Ne? Sage ich mal so. Kann jeder prüfen. Selbst für sich selber. Das Wort der Wahrheit recht teilen. 2. Timotheus 2,15. Das hat aus meiner Sicht genau damit etwas zu tun. Ja? Dass ich zum Beispiel das mosaische Gesetz nicht anwende auf die Gemeinde. Die Pfingster sagen zum Beispiel, wenn du richtig glaubst und gehorsam bist, dann wirst du nicht krank. Und die nehmen die Verheißung aus den 5 Büchern Mose, ich will keine der Krankheiten Ägyptens auf dich legen, wenn du meinem Wort gehorchst. Ja? Aber das ist Israel. Ja? Die Gemeinde hat nicht irdische Segnungen, sondern geistliche Segnungen. Ein frommer Jude konnte erwarten, dass er reich wird. Ja? Dass er viele Schafe hat und reiche Ernte, das war der Segen Gottes. Ein frommer Christ kann unter Umständen ganz schön arm werden. Und es ist herrlich, weil seine Segnungen sind himmlisch und sind zukünftig. Ja? Also deswegen müssen wir ganz stark aufpassen, dort wo letztlich irdische und himmlische Segnung Israel und Gemeinde verwechselt wird, da kommen wir immer in Irrtümer rein. Und wir werden beraubt, nicht bereichert durch solche Dinge. Ja? Wir sollen also diese Heilszeiten unterscheiden, und das macht auch wirklich, gibt eine klare Orientierung über Gottes Handeln. Ja, ich möchte eben noch 2 Punkte behandeln. Das eine ist der heilsame Einfluss der biblischen Lehre auf die Kinder Gottes. Jetzt auch im persönlichen Sinn. Vielleicht lesen wir mal da Titus 2, Vers 1 bis 10 dazu. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig, und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverdorbenheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herrn unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes unseres Retters in jeder Hinsicht Ehre werden. Ja, hier finden wir also die praktischen, heilsamen Einflüsse biblischer Lehre auf die Kinder Gottes. Also Lehre ist nie nur ein abstraktes Gedankengebilde. Lehre bedeutet nicht, und das ist manchmal eine Gefahr in gewissen Kreisen gewesen, dass man theoretische Einsichten, die gewisse Brüder in vergangenen Jahrhunderten geschürft haben, schön gespeichert hat und gegebenenfalls abrufen kann. Ja? Sondern Lehre muss immer eigentlich mein Herz und mein Leben beeinflussen und verändern und prägen. Das ist etwas Praktisches. Ich habe so viel von der Lehre verstanden, wie ich ein Stück weit auch lebe. Ja? Reines Kopfwissen ist eher unfruchtbar und unter Umständen sogar gefährlich. Ja? Also die biblische Lehre, die gesund machende Lehre, die führt dazu, dass wir ein geistlich gesundes Leben führen. Ja? Ich möchte nochmal auf diesen Begriff gesund eingehen. Der wird ja zweimal hier verwendet. Die gesunde Lehre am Anfang und vorher schon mal in Titus 1, Vers 9. Und gesund heißt eben in sich gesund, unverfälscht, echt. Es heißt aber auch gesund machend, heilsam, heilend. Und es hat unser Bruder Frank heute Morgen schon gesagt, und so habe ich das genauso erlebt, dass eben die Beschäftigung mit gesunder Lehre, mit guter Lehre, dass die dazu führt, dass unser Leben neu ausgerichtet wird auf den Herrn, dass wir Baustellen in unserem Leben aufräumen, dass wir Schmutzlöcher bereinigen, dass wir zu einer tieferen Hingabe an den Herrn und zu einer tieferen Liebe zu unserem Herrn Jesus kommen. Das sollte eigentlich die Frucht von gesunder Lehre sein. Ja? Also gesunde Lehre bedeutet nicht, dass ich abgehoben bin und diskutiere über den Zeitpunkt der Entrückung des Herrn und zugleich in meiner Familie geht alles drunter und drüber und die Frau führt einen Krieg gegen ihren Mann und versucht, ihre Unabhängigkeit zu erreichen und sich zu emanzipieren und der Mann flieht vor seiner Verantwortung und guckt, dass er im Beruf seine Erfüllung findet. Na, sowas, das hat mit gesunder Lehre nichts zu tun. Da stimmt es dann einfach nicht. Ja? Sondern gesunde Lehre bedeutet, dass ich lerne, alle Bereiche meines Lebens nach dem Wort Gottes zu ordnen und ein Leben zu führen, das zur Ehre Gottes dient. Ja? Das ist ein Ziel von gesunder Lehre. Ja. Und das bedeutet, wenn da Dinge krank sind in unserem Leben, und das ist eigentlich überall bei jedem von uns so, ja, wir haben alle unsere Baustellen, wir haben alle unsere Punkte, wo wir eigentlich schon genau wissen, da müsste ich einmal dran gehen, lassen wir es lieber nochmal. Ja. Und wenn ich mich wirklich mit der gesunden Lehre der Schrift beschäftige, dann heiligt mich das. Das Wort Gottes wird auch beschrieben als ein reinigendes Wasserbad. Ja? Epheser 5. Christus reinigt seine Gemeinde durch das Wasserbad im Wort. Das heißt, dort, wo wir das Wort betend und mit einer geistlichen Gesinnung lesen, dort wird es uns überführen von Sünde und dazu anspornen, unangenehme, verkehrte, schlechte Dinge abzulegen. Und die Lehre im Besonderen bedeutet ja auch, dass ich mehr erkenne, wer Christus ist, was für ein herrlicher Herr er ist, was er für mich getan hat. Und B, erkenne ich auch meine eigene Berufung in Christus als königlicher Priester, als Bote des herrlichen Herrn, als Diener Gottes. Und wenn ich das mehr verstehe, wozu ich eigentlich berufen bin, was meine Stellung in Christus ist, dann sollte sich mein Verhalten, mein Leben immer mehr reinigen und immer mehr dieser Stellung zu entsprechen suchen. Das hat ja der Apostel Paulus so schön gesagt in 1. Thessalonicher 2, was das Ziel seiner Ermahnung ist. Ab Vers 10. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Je mehr wir gesunde Lehre verstehen, desto mehr verstehen wir, wer wir in Christus sind. Und desto mehr wird unser Leben auch das widerspiegeln. Das sollte jedenfalls unser Ziel sein. Und dazu sollte gesunde Lehre immer einen Ansporn geben. Ja? Und genauso, es gibt Menschen, die zum Beispiel krank sind, in Depressionen, die krank sind, weil sie Gott sich nur als zornigen Gott vorstellen können, die krank sind, weil sie keine Heilsgewissheit bekommen können. Und in jedem dieser Fälle kann Lehre eine heilsame Rolle spielen. Das ist nicht immer der Schlüssel, manchmal ist es auch einfach eine Ermahnung, ein Trostwort. Aber die Lehre ist einfach etwas, was uns sehr helfen kann, dass unser Glaube fest wird, ausgewogen wird. Ja? Wir haben oft Unausgewogenheiten in unserem Glauben. Ja? Und da hängt es dann auch oft in unserem Leben. Und die Lehre bewirkt, dass unser Glaube immer mehr ausbalanciert wird. Ja? Und damit wird er auch stabiler. Also das möchte ich euch einfach auch als Ermunterung geben, mitgeben, dass es ein Segen ist, wenn man sich mit Lehre beschäftigt. Ich habe auch mit großer Freude verschiedene auferbauende Bücher geschrieben. Zum Beispiel eins über geistliche Reife und geistliches Wachstum, eins über Heiligung, eins über Gottesfurcht. Und es ist immer ganz interessant, das sind ja alles nur Bibelstudien, im Prinzip mit der Konkordanz gemacht und dann systematisiert. wie viel Gottes Wort zum Beispiel zum Thema Gottesfurcht zu sagen hat. Ja? Wie viele Verheißungen damit verbunden sind. Und das ist einfach ausgesprochen aufbauend, fand ich jedenfalls. Wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt. Oder eben auch zum Beispiel mit dem priesterlichen Auftrag der Gemeinde. Ja, wenn man das mal studiert, wo das überall hier einschließlich der alttestamentlichen Schattenbilder vorkommt, da ist man bereichert. Da hat man ein Verständnis und Tiefgang idealerweise gewonnen. Und da kann ich nur sehr euch Mut machen, dass ihr wirklich euch auch mit Lehre beschäftigt. Ist dann immer schwierig, dann ist man müde und dann soll man noch ein Buch lesen, wo viele Bibelstellen drin sind. Dann liest man lieber einen Roman oder so eine Erzählung, Bericht, irgendwas. Aber es lohnt sich, da zu graben und zu forschen, weil man dadurch wirklich Gewinn für sein eigenes Glaubensleben hat. Vielleicht nochmal Kolosser 1, 28, das ist auch sicher eine ermutigende Stelle für die Brüder, die in der Gemeinde das Wort verkündigen, die lehren sollen. Da schreibt der Apostel Paulus, ihm verkündigen wir, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihm verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Also vollkommen kann man hier sehr gut auch übersetzen mit ausgereift. Ja? Also der Apostel Paulus, dem war es wichtig, dass jeder Gläubige ausgereift, gefestigt im Glauben, stabil in seinem geistlichen Leben vor Gott steht. Und dazu hat er gearbeitet und gerungen. Und die Lehre war dabei eines seiner wichtigen Mittel. Ja? Lehre und Ermahnung. Und das dürfen wir auch tun, wir dürfen auch unsere Mitgeschwister segnen, für sie einstehen, auch in dem Sinn, dass wir ihnen versuchen zu helfen, in der gesunden Lehre zu wachsen und dass sie geistlich reifer werden. Ja? Und der andere Punkt ist eben die Wichtigkeit der gesunden Lehre in den endzeitlichen Verführungen. Das will ich jetzt nicht zu lange ausführen. Das ist eigentlich auch klar, aufgrund der ganzen Situation, die wir heute haben. Aber es ist eben einfach wichtig, dass wir verstehen, dass die gesunde Lehre das Mittel Gottes ist, damit wir Irrlehren abwehren können. Und da gehen wir nochmal in den Titusbrief. Titus 1, Vers 9, wo es um die Ältesten geht. Da wird eine Anforderung an den Ältesten ist, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung, denen muss man den Mund stopfen. Denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihrem ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinneswillen. Also ein Ältester sollte in der Lage sein, mit der gesunden Lehre zu ermahnen und die Widersprechenden, die von Irrlehren beeinflussten, zu überführen und sie zurechtzubringen. Ja? Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe auch der gesunden Lehre. Und das ist auch etwas, was zum Beispiel mit diesen Broschüren mir ein Herzensanliegen ist. Die sind alle eigentlich Lehre. Da sind keine Erfahrungen und Erlebnisse drin, sondern das ist eigentlich immer ein Bibelstudium. Lasst uns mal schauen, was Gottes Wort dazu sagt. Ja? Und ich habe das immer wieder festgestellt, auch bei Leuten, die in der Charismatik drinsteckten. Erfahrungsberichte bringen überhaupt nichts. Ja? Da sagt er, oh, du hast schlechte Erfahrungen gemacht bei der Charismatik, ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ja. Aber wenn man ihnen zeigt, das, was du da gemacht hast und was deine Pastoren dir da gesagt haben, das widerspricht der Schrift. Das ist gegen die Lehre der Bibel. Das hat, wenn Gott Gnade schenkt, eine Auswirkung, dass Leute sagen, Moment mal, aha, das muss ich doch mal gucken. Ja. Und dann ist schon viel gewonnen. Also die Lehre macht frei von Irrtümern, ja? Wenn sie denn mit aufrichtigem Herzen angenommen wird. Es ist auch interessant, dass zum Beispiel immer wieder Geschwister gesagt haben, so wenn sie mir mal geschrieben haben, ich hatte immer schon bei den Charismatikern ein ungutes Gefühl.
Ich habe so das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt da nicht. Aber ich habe mir immer gedacht, das sind so gelehrte und geistliche Leute und wer bist du? Ich habe das immer von mir weggeschoben. Ja? Und als ich diese Broschüren gelesen habe mit den Bibelworten, da wurde mir klar, woran das lag, was ich immer bloß als Gefühl gemerkt habe. Ja? Also Lehre bewirkt auch, dass man Verführungen durchschaut, wo man vorher bloß ein Bauchgefühl hatte. Ne? Und ein Bauchgefühl reicht leider oft nicht als Schutz, sondern du musst die Dinge verstehen. Und deswegen finde ich es auch so schön, es gibt also eine ganze Anzahl von Gemeindeleitern, vor allen Dingen aus russlanddeutschen Gemeinden, die laden mich zum Beispiel ein mit Charismatikvorträgen, bevor die charismatische Krankheit in ihren Gemeinden ausgebrochen ist. Ja? Und das ist eigentlich das Ideale bei gesunder Lehre, dass es sozusagen wie eine Schutzimpfung ist, bevor der Virus kommt. Ne? Und die meisten westlichen Gemeinden, die laden mich schon nicht mehr ein, weil sie den Virus schon längst drin haben und sagen, wenn ich jetzt noch den Eberzeuger einlade, dann fliegt mir der ganze Laden auseinander. Ja? Aber da haben sie geschlafen, wo es eigentlich rechtzeitig notwendig gewesen wäre, vorzubeugen, statt eine Notoperation zu machen. Ja? Und gesunde Lehre kann zum Beispiel einen jungen Gläubigen sozusagen immunisieren, sodass er weiß, aha, so ist es mit der Heilung. Und dann kommt einer und sagt, hey, du musst unbedingt kommen, da kommt ein Prediger aus Uganda und da waren alle Leute gesund, der legt denen die Hände auf. Und dann weiß der, ah, Moment, ja? Sonst wäre er vielleicht mitgegangen. Das ist Vorbeugen, Schutzimpfung, ja? Und so würde ich mir am liebsten Lehre wünschen, dass man die Grundelemente der biblischen Lehre, dass das junge Christen schon verstehen und dass sie auch gewisse Dinge einordnen können und dass sie dann auch wirklich in der Lage sind, wenn sowas an sie rankommt oder ein Zeuge Jehovas belabert sie oder was auch immer, dass sie sagen, Moment mal, wiederum steht geschrieben. Ja? Und dass sie das gar nicht in diese schmerzhaften Verstrickungen rein müssen. Ja? Das ist also eine Sache, dass man gesunde Lehre braucht, damit die Gläubigen Unterscheidungsfähigkeit haben. Und das ist natürlich auch deshalb wichtig, weil im Zeitalter des Internets kaum noch jemand immun bleibt. Ja? Es gab früher vielleicht Kreise, wo man gesagt hat, wir lesen nur die Bücher von unseren Schriftstellern, da passiert schon nichts. Ja? Aber heute liest man im Internet jeden Schrott. Und das möchte ich auch mal so als ungezielten Schuss hier weitergeben. Man sieht auch auf Bibel-TV zum Beispiel eine Predigerin wie Joyce Meyer, die eine Irrlehrerin und Verführerin höchsten Grades ist, aber die erzählt den Leuten genau das, was sie hören wollen und kitzelt ihr Fleisch. Und siehe da, auch in vielen bibeltreuen Gemeinden gibt es Leute, die sind begeisterte Anhänger von Joyce Meyer. Obwohl das eine Frau ist, die lehrt und predigt, und man das gar nicht, also ich lese kein Buch von einer Frau, die lehrt, ja? Aus Grundsatz nicht. Ja? Ich bin in die Pfingstbewegung verführt worden durch ein Lehrbuch von einer Frau, Martha Basilea Schlink, über die Gaben des Heiligen Geistes. Ja? Da habe ich gesagt, diese durchgeheiligte Nonne da, diese Frau, wenn die sagt, dass die Pfingstbewegung echt ist, dann glaube ich das, dann kann ich mich dem auch öffnen, ja. Und wo ich dann die biblische Lehre verstanden habe, 1. Timotheus 2, da sage ich jetzt, egal, auch selbst wenn die Frauen was Richtiges lehren, ich will das nicht lesen. Das ist nicht biblisch, das ist nicht, da liegt nicht der Segen Gottes drauf, wenn eine Frau lehrt. Ja, ja, das sind so die Dinge. Ja, also, man hat heute durch die modernen Medien, kriegst du Irrtümer von überall her per Internet frei Haus geliefert. Ja? Und dann kommen die Leute und sagen, wissen Sie was von der The Last Reformation? Ja? Da sage ich, kann schon mal gar nicht richtig sein, ja. Ja, dieser Torben Sondergaard, Prediger, die Leute stehen auf der Straße und legen Leuten die Hände auf und heilen. Ah ja, ja, ne? Da gibt es eine Welle nach der anderen. Ne? Und dann YouTube-Videos und dann sind die Leute hin und her getrieben von jedem Wind der Lehre. Ja? Sie glauben das erstmal, sind ganz verwundert und fragen, ja, soll ich da vielleicht mal mitmachen? Sag ich, nee, lieber eher nicht. Ja, und dann die biblische Begründung. Also wir haben heute eine Situation, die es auch den Verführern viel leichter macht, auch zum Beispiel an bibeltreue Jugendliche ranzukommen. Müssen wir ganz nüchtern sehen. einfach nur zu sagen, die sind alle da bei uns in der Versammlung aufgezogen worden, die werden schon nichts Krummes denken, das ist, glaube ich, eher unrealistisch. Ja? Also von daher, wenn ich ein Grundverständnis habe, zum Beispiel von den Heilszeiten, von der Berufung der Gemeinde, auch von dem, was Gemeinde sein soll als heiliges Priestertum, dann kann ich zum Beispiel auch den ganzen Irrtümern von ICF oder Gemeindewachstumsbewegung gar nicht mehr auf den Leim gehen. Ja? Dann sollte ich verstehen, ja Moment, das ist ja Verweltlichung. Ja? Die versuchen, die Leute zu ködern. Der Herr Jesus hat niemand geködert. Ja? Und in dieser Form ist es, denke ich, heute ganz wichtig, dass wir auch als Gemeinde Lehre vermitteln durch die Bibelstunde. In immer mehr Gemeinden wird die Bibelstunde abgeschafft und durch so einen existenzialistischen Hauskreis ersetzt, wo man halt redet. Ja? Was bedeutet dieses Wort für mich und was habe ich für Gefühle dabei gehabt, wo ich das mal gelesen habe? Ich will das jetzt ein bisschen sagen, ein bisschen polemisch, aber das Problem ist einfach, ich bin sogar gar nicht gegen Hauskreise und Gesprächsrunden, wo man sich auch wirklich um die Umsetzung des Glaubens austauscht. Aber wenn das die Bibelstunde ersetzt, wo wir Lehre haben sollten, dann wird es falsch. Ja? Und es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn eine Gemeinde ihre Bibelstunde aufgibt und stattdessen Hauskreise anbietet. Ja? Da stimmt was nicht. Ja? Und wir sind bei uns Gott sei Dank noch an dem Punkt, dass wir wirklich fortlaufend Bibelbücher auslegen. Wir hatten bei 1. Mose, wir hatten Daniel, da hatten wir, bei 1. Mose brauchten wir etwas Geduld, ne? Ich weiß gar nicht, waren das 1,5 Jahre. Vers für Vers im Prinzip abschnittsweise ausgelegt, aber es war so ein Gewinn. Und gerade zum Beispiel das Buch Daniel, ja, das ist, glaube ich, jedem von uns in Erinnerung geblieben, wie viel Anwendungen und ermunternde Bezüge zu unserem heutigen Leben wir aus diesem Buch ziehen konnten. Ja? Das war herrlich. Ja? Und auch, dass eben verschiedene Brüder das auslegen und nicht einfach nur ein Pastor ein Referat hält, kann ich nur jedem empfehlen. Das ist eine Bereicherung für die Gemeinde. Ja? Also das sind zum Beispiel so Dinge, wir brauchen das, dass fortlaufend die Bibel ausgelegt wird. Wir brauchen aber aus meiner Sicht auch Themenvorträge, Überblicksvorträge. Wir hatten mal den Roger Libi da, Überblick über die Offenbarung. Ja? Die haben noch anders geschwitzt als ihr. Ja? Der Roger, der hat da, ich weiß gar nicht, ich glaube 6, 7 Einheiten gemacht und ist wirklich von Offenbarung 1 bis 22 an einem Tag durchgegangen mit uns. Ja? Aber das war auch, das war eindrücklich. Ja? Man hat nicht alles behalten, aber du hattest einen Überblick. Und es war sehr, sehr gut und interessant. Ja? Und solche Sachen brauchen wir. Ja? Lehre, Überblick, Durchblick, die großen Linien der Schrift, Unterscheidung von falschen Lehren, wo sind da die Punkte, das ist ein ganz wichtiger Schutz. Und vielleicht zum Schluss noch mal aus 1. Timotheus 1 im Zusammenhang diese Stelle, 1. Timotheus 4 ab Vers 1 so. Ist ja ganz interessant, ne, wenn man es mal im Zusammenhang liest. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Also der Satan ist auch ein Lehrer. Der Satan trägt Lehre in die Gemeinde rein. Und zwar Lehren von Dämonen durch falsche Lehrer. 2. Petrus 2. Ja? Und das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, dass wir das verstehen in dem Kampf zwischen gesunder Lehre und falscher Lehre. Hinter der Charismatik, hinter der Ökumene stecken dämonische Geistesmächte. Die verblenden, die berauschen die Leute, die machen sie kirre. Wenn man sich diesen Einflüssen öffnet, dann kann man irgendwann die Wahrheit nicht mehr erkennen. Ja? Als wir diese Geistertaufe empfangen hatten und in Zungen geredet haben, wir waren nicht mehr in der Lage, die Bibel wachsam und nüchtern zu lesen. Ja? Wir waren unter einem fremden Geisteseinfluss. Wir hatten den Heiligen Geist, ja? Der war nicht völlig weggegangen, aber der war betrübt. Ja? Und dieser falsche Geist, dem haben wir begeistert geglaubt und gehört, und wir konnten die biblische Lehre nicht verstehen. Ich weiß noch, ich war mal auf der Buchmesse damals beruflich und habe gefastet und gebetet und wollte den Epheserbrief studieren, weil ich empfunden habe, da stehen ganz wichtige Wahrheiten drin. Ja? Und ich habe das nicht gekriegt, ich habe das dann abgebrochen, völlig enttäuscht. Ich habe gelesen und ich habe nichts behalten, ich konnte nichts in meinem Kopf behalten. Ich war nicht in der Lage, den Epheserbrief zu studieren als Charismatiker. Ja? Das war für mich ganz eindrücklich. Und im Nachhinein habe ich gewusst, warum, weil eine Verblendung über mich gekommen war. Und erst als wir Buße getan haben, uns losgesagt haben von diesem falschen Geist, wich diese Verblendung und es kam wieder das Verständnis des Heiligen Geistes für gesunde Lehre. Ja? Also das heißt, wir müssen aufpassen bei Leuten, die wirklich sich diesen Dingen öffnen, die können in einen Zustand der dämonischen Verblendung kommen. Zum Beispiel auch, ja, Gott hat mir geoffenbart, das ist so. Ja? Das kann in der Bibel stehen, was da will. Ich habe einen Engel gesehen, der hat mir das gesagt. Ja? So Dinge passieren. Und deswegen, wir müssen vorbeugen, bevor die Leute unter diese dämonischen Mächte kommen. Und das ist eben auch etwas, was viele Leute nicht verstehen, dass es ein geistlicher Kampf ist, Irrlehren fernzuhalten und auch Menschen für die Wahrheit zu gewinnen, die von Irrlehren schon gefangen genommen sind, ist ein ganz schöner Kampf, ist nicht so einfach. Ja? Ja, aber weiter. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Also ein Lehrer muss auch Irrtümer widerlegen. Es wird ja oft gesagt, ach, der beste Kampf gegen Irrtümer ist, wenn man das Positive lehrt. Ja? Das ist nicht so falsch. Wir müssen in erster Linie das Positive lehren. Aber man muss sich auch mit Irrtümern auseinandersetzen und sie biblisch sozusagen auseinandernehmen. Übrigens, ganz viele Abschnitte der neutestamentlichen Briefe sind genau daraus entstanden. Der ganze Galaterbrief, Kolosserbrief, 1. Johannesbrief sind alles Auseinandersetzungen mit Irrlehren. Ja? Wo die Wahrheit Gottes entfaltet wurde in der Widerlegung des Irrtums. Und das gehört auch dazu. Wir haben es auch in Titus gesehen, damit man die widersprechend überführen kann. Ja? Also das, wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein. Ein guter Diener Jesu Christi greift Irrlehren an und drückt sich nicht davor, die Wahrheit auch gegen Verführung zu verteidigen. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Vers 9, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies sollst du gebieten und lehren. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Also ein guter Lehrer muss das auch leben, was er lehrt. Da wird immer ein Unterschied sein. Ja? Also ich sage das auch oftmals, ich muss bestimmte Sachen mir selber auch predigen. Das habe ich auch noch nicht auf die Reihe gekriegt. Ja, muss man auch ganz ehrlich sein. Aber wenn ein Gegensatz besteht zwischen dem, ein Unterschied besteht immer, aber ein Gegensatz zwischen dem besteht, was du lehrst und was du lebst, dann solltest du mal dein Leben überprüfen. Ja? Das sollte nicht sein. Unser Leben sollte gemäß der Lehre sein, der gesunden Lehre, die wir auch weitergeben. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar sein. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Das ist nochmal das Abschluss. Wir haben einen großen Segen, wenn wir selber der gesunden Lehre folgen. Aber wir haben einen noch größeren Segen, wenn wir die gesunde Lehre an andere weitergeben
Und wir können damit andere bewahren, davor in die endzeitlichen Irrtümer abzugleiten, oder wir können sie da herausführen wieder, mit Hilfe der gesunden Lehre. Und das ist doch eine wunderbare Verheißung. Ja? Und deswegen möchte ich uns da auch ermuntern, dass wir das auch wirklich weitergeben. Ich denke, jeder von uns hat Bekannte, die irgendwo in der Charismatik sind, ist ja fast nicht anders möglich heutzutage. Ja. Jeder von uns hat vielleicht auch Bekannte, die in irgendwelche moderne ökumenische Gemeinden gehen, dass man da einfach auch sich ein Herz fasst und betet und auch was weitergibt, was sagt, vielleicht auch ein gutes Buch weitergibt oder so. Ja. Dass man einfach auch an diesem Segen Anteil hat, dass Gott sein Volk erbauen und auch bewahren will, durch die gesunde Lehre. Da können wir alle dran mitwirken. Besonders sind natürlich die gefragt, die lehrende Brüder sind, die die Verantwortung für die Lehre und Verkündigung haben. Aber die gesunde Lehre ist etwas ganz Kostbares. Und das möchte ich uns zum Abschluss einfach mitgeben. Sie hat eine bewahrende Kraft für uns selber und auch für andere. Und möge der Herr schenken, dass wir wirklich diese Lehre auch wertschätzend lieb gewinnen und auch an andere entsprechend weitergeben. Amen. Ja, vielleicht beten wir noch, stehen dazu auf zum Schluss. Vater im Himmel, wir wollen dich preisen und loben dafür, dass du uns in deinem Wort eine wunderbare, eine herrliche Lehre gegeben hast, dass du uns unterweisen willst als deine geliebten Kinder, damit wir dich immer mehr erkennen, den Herrn Jesus immer mehr erkennen, deine Ratschlüsse und Heilsgedanken erkennen, dass wir unsere eigene Stellung vor dir in Christus erkennen und ausleben. Ja, so viele Dinge vermitteln uns die gesunde Lehre, die du uns gegeben hast. Wir wollen dir von Herzen danken für dein wunderbares, irrtumsloses, vollkommenes Offenbarungswort. Und wir wissen, dass wir in unserem Erforschen, in unserem Verstehen dieses Wortes noch ganz unzureichend sind. Aber wir wollen dich einfach bitten, dass du uns das Verständnis für die Lehre des Wortes schenkst, dass du es vertiefst, dass du uns in der Lage versetzt, deine Lehre tiefer zu erkennen und zu verstehen, damit wir reif werden, damit wir gefestigt werden im Glauben. Und dass wir auch in der Lage sind, auf eine oder andere Weise die gesunde Lehre auch anderen weiterzugeben. Du siehst heute diese Situation, wie so viele christliche Kreise verführt sind, von falschen Lehren durchsäuert sind. Erbarme dich doch da und gib, dass noch viele auch aufwachen und zur gesunden Lehre, zu deiner Wahrheit zurückfinden. Und gebrauche du uns wirklich, die Lehre selber auch auszuleben und sie auch anderen weiterzugeben, so wie du jedem von uns Gelegenheit dazu gibst. Und schenke, dass wir selber wirklich mehr und mehr uns mitten in den Betriebsamkeit der Zeit, Zeit nehmen, Zeit herausnehmen, wirklich auch dein Wort zu erforschen und zu studieren. Danke, Herr, dass wir mit deinem Beistand rechnen dürfen, dass du, der himmlische Vater, seine Kinder wirklich gerne lehrst und unterweist. Danke, Herr, dass du uns deinen Geist gegeben hast und dein wunderbares Wort. Wir preisen dich und wollen uns dir ganz anbefehlen. Amen.